Einen schönen guten Morgen zusammen. Ich möchte euch fragen, ob es euch schon mal passiert ist. Ihr seid mit dem Auto unterwegs. Ihr fahrt vielleicht durch einen Ort durch. Und ihr seid durch den Ort durch und ihr denkt euch am Ende des Ortes, wie bin ich jetzt durch diesen Ort gekommen? Auf was ich hinaus möchte? Manchmal gehen die Gedanken ganz woanders hin. Ist es jemand schon mal passiert, dass er durch einen Ort gefahren ist? Oh gut, ich habe schon gedacht, ich bin der Einzige. Mir ist es nämlich erst mal vor kurzem passiert. Wie manche wissen, bin ich ja ziemlich früh unterwegs. Ich bin ja Frühschichtler und fahre auch mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und da gibt es so verschiedene Dinge. Durch Lauben durch, da kommt zuerst mal so ein Anstieg, da muss ich mich, relativ kurzer Anstieg, muss ich mich durchkämpfen ein bisschen, dann geht hier und da das Licht an, der Bäcker sperrt auf, der Zeitungsbote kommt mir entgegen, solche Sachen. Manchmal überholt mich ein Auto oder es kommt eins entgegen. Und an diesem Tag habe ich nichts von alledem wahrgenommen. Also ich bin komplett durch diesen Ort durch und habe nichts wahrgenommen. Das heißt, ich war eigentlich nur körperlich unterwegs. Und das ist mir so ein Bild geworden für dieses Thema. Wie wäre es eigentlich, wenn wir durch dieses Leben gehen würden und das Glück nicht finden? An dem Glücksangebot Gottes, das er uns anbietet und eigentlich über dieses Leben hinaus geht, komplett vorbei gleiten. Wir sind bei dem Thema Bergpredigt. Ich habe schon einen Teil gehalten, jetzt kommt der zweite. Und da geht es weiterhin um glückselig. Der Herr Jesus gibt hier 9 Beispiele, die hier aufgeführt werden. Und wenn wir heute in die Fußgängerzone gehen würden und fragen würden, was bedeutet Glück für sie, wird das kaum in den Antworten zu finden sein, was der Herr Jesus hier als Glück bezeichnet. Da kommt vielleicht meine Karriere, mein neues schickes Auto ist vielleicht mein Glück. Oder vielleicht Feiern auf Malle. Oder ich weiß nicht, was da alles kommt. Aber wer würde auf diese Frage schon antworten, weil ich arm im Geist bin, weil ich trauernd bin, weil ich sanftmütig bin? Ich glaube, man müsste fragen, ob sie nur alle Latten am Zaun haben, ob da oben nur alles so ganz richtig ist. Und die Dinge, über die ich heute predige, sind auch nicht für die Masse, sondern bewusst für Menschen, die dem Herrn Jesus nachfolgen, die eine lebendige Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus haben. Und dieses Nachfolgen ist bekanntlich nicht leicht oder nicht immer leicht, so dass wir auf bestimmte Situationen auch Verheißungen für die Zukunft bekommen. Es gibt ja diese 9 Glückseligpreisungen. Und in der letzten Predigt habe ich 3 schon behandelt. Nämlich glückselig die Armen im Geist. Also nochmal kurz erklärt, Menschen, die ohne Gott eigentlich nichts auf die Reihe bringen, völlig auf ihn bauen und völlig auf ihn angewiesen sind. Die Verheißung, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Dann hatten wir glückselig die Trauernden, also die um des Evangeliums willen Nachteile erdulden, die Trauer in irgendeiner Art erleiden müssen. Die Verheißung, sie werden getröstet werden. Und dann hatten wir glückselig die Sanftmütigen, Menschen, die sich zurücknehmen und Gott groß machen in ihrem Leben. Also Gott alle Ehre geben in allem, was sie tun. Die Verheißung, sie werden das Land erben. Nun geht es weiter mit den nächsten drei. Glückselig. Also wer mitgezählt hat, der weiß dann. Eine Predigt ist es nicht, zwei auch nicht, sondern drei, genau. Ich werde also je Predigt drei Seligpreisungen rausziehen. Aber zuvor noch eine Grundlage für die, die vor 4 Wochen vielleicht nicht da waren. Und das ist sehr wichtig. Man muss die Bergpredigt sehr gerade schneiden in der Auslegung. Ich habe schon letztes Mal gesagt, die Bergpredigt wird oft von möglichen Organisationen, verschiedenen Organisationen hergenommen, zum Beispiel auch die Friedensbewegung, die ja mit Sicherheit keine christliche Bewegung ist. Und auch teilweise steht es auch im Grundgesetz, stehen manche Passagen oder Bergpredigt. Aber es ist kein politischer Text. Und deshalb, wie ich schon vorher gesagt habe, die Bergpredigt ist für Menschen, die dem Herrn nachfolgen. Und deswegen ist ganz wichtig, diese Punkte nochmal zu wiederholen, die ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, dass man das beachtet, bevor man die Bergpredigt überhaupt behandelt. Die Bergpredigt ist keine Darstellung des Errettungsplanes, jedenfalls nicht primär. Es wird zwar angedeutet, aber es ist eigentlich nicht das Hauptanliegen. Die Bergpredigt ist nicht für Menschen, die nicht errettet sind, also die keine Kinder Gottes sind und die auch nicht glauben. Die Bergpredigt ist also nur an seine Jünger und die dem Herrn nachfolgen gerichtet. Wird im Vers 1, wir lesen ja dann gleich, auch ausgedrückt. Viertens, die Bergpredigt ist für diejenigen bestimmt, ob in der Vergangenheit, der Gegenwart oder in der Zukunft, die den Herrn Jesus als ihren König persönlich anerkennen. Und fünftens, die Bergpredigt wird eine Verhaltensweise sein für die Nachfolger Christi und sein Volk Israel während seiner Königsherrschaft auf der Erde, also im tausendjährigen Friedensreich. Die Vorbereitungen hierzu laufen in vollem Maße, wie wir das sehen, jetzt aktuelle Situation in Israel. Ich möchte mit uns den Text lesen und ich lese die ganze, also nicht die ganze Bergpredigt, aber die ganzen Glückseligpreisungen durch, dass wir ein bisschen mehr Zusammenhang bekommen. Also Matthäus 5, 1 bis 12. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Genau das, was ich vorher gesagt habe in Vers 1. Also es geht um seine Jünger. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und dann der Text von heute, glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Wie schon vorher gesagt, gibt es bei allen Punkten eine klare Verheißung, die größtenteils in der Ewigkeit dann eingelöst wird. Und die Verheißung kommt nicht von irgendjemand, sondern von dem Herrn der Herren, von dem König aller Könige. Jesus Christus wird es selber einlösen zu seiner Zeit. Also wir behandeln heute die drei Seligpreisungen, nämlich erstens glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Das ist der längere Teil ein bisschen. Dann glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und dann der dritte, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. wir sehen auch hier drei Verheißungen, die gibt es im zweiten Teil der Verse. Hier in diesen zwei Punkten kommt es zweimal auf das Tun an. Und einmal ist es eher ein Zustand. Aber jetzt wollen wir uns mal an den Text machen, zu dem ersten Punkt, Vers 6. Da steht, glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Ja, hier geht es um nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und es ist auch ein klares und aktives Ausstrecken auf ein Ziel hin. Wenn ich hungere und dürste, werde ich aktiv werden, um diesem Mangel entgegenzuwirken. Hier geht es aber um nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Niemand, der hungert und dürstig ist, wird auf der Couch liegen bleiben und warten, bis ihm jemand zu essen oder zu trinken bringt, sondern sie werden aktiv werden. Hier steht aber hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und was das bedeutet, das ist gar nicht so einfach. Schon allein das Wort Dikaiosyne ist ein sehr umfangreicher Begriff. In der Sprachwurzel ist das Wort mit Weisung zu verbinden. Und ist ein tragender Begriff des menschlichen Zusammenlebens. Leitend ist der Gedanke, dass Gerechtigkeit dann herrscht, wenn ein jeder das ihm Zukommende tut und jedem das Seine gegeben werde. Einfach ausgedrückt, Gerechtigkeit ist, dass jeder Mensch das bekommt, was er zum Leben benötigt. Wir wissen, dass das diesbezüglich es auf dieser Welt große Mankos gibt. Deshalb auch überall Kriege, Fluchtanstrengungen und so weiter, Bürgeraufstände. Und seit Jahrtausenden wird schon dieses Patentrezept gesucht und auch kurzzeitig gefunden, aber meistens wird das oder scheitert es halt oft, ja. Und zu allen Zeiten gab es Menschen, die sich für Gerechtigkeit auf dieser Welt einsetzten. Und zwar nicht nur Christen, natürlich auch Nicht-Christen. Und als ich über das nachdachte, ist mir eigentlich eine Persönlichkeit sofort in den Kopf gekommen. Wer hat sich für die Ungerechtigkeit eingesetzt? Ich sage nur, I have a dream. Wer weiß, wer das war? Bitte? Martin Luther King, genau. Er bezeugte seinen Auferstehungsglauben und hinterließ so sichtbare Spuren in dieser Welt. Er setzte sich bis zu seiner Ermordung für die Abschaffung der Rassentrennung und der Sklaverei in den USA ein. Und letztlich ist es ja auch nicht nur in den USA geblieben, sondern auch weltweit gewachsen oder so abgestellt worden. Er sah Ungerechtigkeit auf dieser Welt und drehte sich nicht um und schaute auf die andere Seite, sondern er handelte. Und zwar in einer Art und Weise, die die Welt veränderte bis in die heutige Zeit. Sein Motto war, wir sind dazu berufen, überzeugte Menschen zu sein und nicht nur solche, die zustimmen, sondern Menschen, die moralisch handeln und nicht nur anständig sind. Originalzitat von Martin Luther King. Er war nicht zufrieden damit, diesen Vers in Bergpredigt auswendig zu können, sondern ihn zu leben. In welcher Verantwortung stehen wir heute an diesem Punkt? Ganz aktuell wäre es wichtig, in unserem Umfeld uns pro-israelisch zu zeigen und das Terrorregime der Hamas aufs Schärfste und aktiv zu verurteilen und uns bedingungslos und aktiv zu dem Volk Israel zu stellen. Ich sage nur eins dazu, das was am 7. Oktober in Israel geschah, ist an Brutalität fast nicht mehr zu überbieten. Das, was uns in den Medien gezeigt wird, ist nur ein Bruchteil der Brutalität der Hamas. Und du kannst das praktisch leben im Alltag und klare Kante zeigen für das Volk Israel. Zeige Farbe an dem Platz, wo du bist, am Arbeitsplatz, wenn du mit Freunden zusammen bist, wenn du mit Nachbarn redest, vielleicht sogar Kundgebung mitmachst, zum Beispiel von der ICEJ wird auch einiges angeboten. Einfach auch klare Kante zu zeigen und ja, sich zu dem Volk Gottes zu stellen. Es geht aber auch neben der Gerechtigkeit des Zusammenlebens auch um die Gerechtigkeit Gottes. Und das ist der zweite Punkt. Wenn Jesus hier von der Gerechtigkeit spricht, kann hier natürlich nicht nur die irdische Gerechtigkeit gemeint sein, sondern es geht noch viel tiefer. Wie es kein natürliches Leben ohne Essen und Trinken gibt, so gibt es auch kein geistliches Leben ohne Gerechtigkeit. Gott ist ein heiliger Gott, der absolut gerecht ist und bei dem es keine Ungerechtigkeit gibt. Und wer ihm nahen will, der muss gerecht sein. Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit passen nicht zusammen wie Feuer und Wasser. Jesus verwendet das Bild vom Hunger und Durst, um zu zeigen, wie wichtig die Beschäftigung mit der Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit bedeutet, dass der Mensch mit Gott ins Reine kommt. Und an diesem Punkt müssen wir wissen, dass wir hier mit leeren Händen dastehen. Wegen unserer Verfehlungen werden wir nie aus uns heraus die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott gilt. Ich möchte mit euch Römer 3 lesen, sehr wichtige Verse, wo das deutlich wird. Römer 3, 21 bis 26. Und achtet mal auf das Wort Gerechtigkeit oder gerechtfertigt oder gerecht. 3, Abvers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes, nochmal, jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Also nicht für alle, sondern für alle, die glauben. Wichtig. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Also hier kommt siebenmal Gerechtigkeit oder gerechtfertigt oder gerecht vor. Und in diesen Versen wird deutlich, dass wir durch unsere Sünde niemals gerecht sein können vor Gott. Nur, wie im Vers 24, dass wir umsonst gerechtfertigt sind durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und das ist die Grundlage für jede Aktion, wo wir nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten. Wir müssen bedenken, es ist gut, sich auch für die Gerechtigkeit auf dieser Welt einzusetzen. Aber wenn wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, vernachlässigen, leben wir in unserem Auftrag als Christ, nämlich die Evangelisation, komplett vorbei. Es wäre komplette Zielverfehlung. Und ob das Martin Luther King war oder ob das Martin Luther war oder jemand anders, es gibt ja nicht nur die zwei, sie hatten alle auch immer, trotzdem, dass sie auf die Welt verändert haben, das Geistliche im Blick, dass Menschen den auferstandenen Herrn erkennen und der auferstandene Herr auch verkündigt wird. Gerechtigkeit heißt natürlich auch, ein Leben in der Heiligung zu leben, in die Gemeinde sich einzusetzen, ehrlich, aufrichtig zu sein, aktiv zu sein. Und es gibt eine Verheißung dafür, nämlich diese Menschen, die das leben, werden einmal gesättigt werden in seinem ewigen Friedensreich. In Sprüche 21, Vers 21, da steht, wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Also wer der Gerechtigkeit und Gnade nachjagt, findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Nun kommen wir zum zweiten Punkt. Glücklich oder glückselig, in manchen steht es auch glücklich, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren, im Vers 7. Hier ist wieder, wie beim ersten Punkt, eigentlich unser Ton gefragt. Die Barmherzigen. Denn es geht um mich, um mein Tun vor Gott, dass wir barmherzig sind. Elemon heißt griechisch das Wort, heißt so viel wie mitfühlen, wohltätig sein, barmherzig sein. Die Gefühl und Tat sind hier mit eingeschlossen. Es ist ein Tätigwerden aus dem Mitgefühl heraus, aber was hier auch sehr wichtig ist, als Vorzeichen steht hier, dass diejenigen, die Barmherzigkeit üben, die begnadigende und rettende Gnade zuvor erfahren haben. Das heißt, die Gnade Gottes steht am Anfang, quasi als Vorzeichen. Um nicht falsch verstanden zu werden, möchte ich es nochmal wiederholen. Barmherzig sein, um bei Gott zu punkten oder sogar gerecht zu werden, wäre schon im Ansatz falsch. Es wären nur religiöse Bemühungen oder Anstrengungen. Barmherzigkeit üben, weil wir Barmherzigkeit oder mir Barmherzigkeit zuteil geworden ist, das wäre die richtige Haltung. In Hebräer 2, Vers 17 steht, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Warum sollten wir Barmherzigkeit üben? Weil uns Barmherzigkeit widerfahren worden ist oder ist. Es gibt ja ein schönes Lied da, das Lied 254 von Philipp Friedrich Hiller, da steht, mir ist Erbarmen widerfahren, wir haben es heute gesungen im Abendmahl, Erbarmung, derer ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Also warum sollten wir lieben? Weil wir geliebt sind. Und so könnte man fortsetzen. Wie wird Gott mal die Verheißung einlösen? Ganz am Ende von unserem Text in Vers 12, da steht, da komme ich dann bei der nächsten Predigt auch nochmal genau drauf, aber ich finde es ganz toll. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß. Also in irgendeiner Form werden wir dieses Handeln vom Herrn zurückbekommen. Und natürlich auch vielleicht nicht, wenn wir gleichgültig gehandelt haben. Im Psalm 41, Vers 2 steht, glücklich, wer Acht hat auf den Geringen, am Tag des Übels wird der Herr ihn retten. Und so kommen wir zum dritten Punkt. zu dem dritten glückselig im Vers 8. Da steht, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein Schiffsjunge bekannte offen seinen Glauben und wurde deshalb gehänselt und verspottet. Eines Tages, die Mannschaft war an Deck, suchte der Kapitän mit seinem Fernrohr den Himmel ab und sagte enttäuscht, hör mal, mein Junge, jetzt habe ich den ganzen Himmel angeschaut, aber deinen Gott habe ich nicht gefunden. Großes Gelächter. Ruhig antwortete der Schiffsjunge, das wundert mich nicht, Sir, denn in der Bibel steht, selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das Wort ist womöglich gesessen bis ins Mark und wir müssen uns fragen, wie man als durch und durch sündiges Wesen, wie wir es nun einmal sind, reinen Herzens vor Gott sein können. Wir wollen mal in die Psalmen schauen, Psalm 24, da wird das ganz eindrücklich auch geschildert. Und zwar lese ich mal zuerst den Vers 3. Da stellt David eine wichtige Frage, die eigentlich schon fast so alt ist wie die Menschheit. Da steht 24, Vers 3, wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Anders gesagt, wer kann eigentlich diesem heiligen Gott nahen? Es gibt eine erste Antwort in den Versen 4 bis 6. Das möchte ich mal weiterlesen. Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit vor dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Der ein reines Herz hat, der sich heiligt, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Also, der ein rechtschaffenes Leben führt. Hä? So rechtschaffen, dass er gerecht ist, wie Gott gerecht ist? Gut, dass die Antwort noch weitergeht. Ab dem Vers 7, da wird nämlich auf jemand hingedeutet und da kommt noch jemand ins Spiel, um diese Frage abschließend zu beantworten. 7 bis 10. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er? Dieser König der Herrlichkeit, der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Also die zweite Antwort, bin ich dankbar, dass es die gibt, nämlich der König der Herrlichkeit muss nicht nur einziehen, sondern muss in unser Leben einziehen. Und wer ist dieser König? Die Juden wussten, dass hier von niemand anderen die Rede ist, sondern von dem Messias, von dem verheißenen Messias, der Starke und Mächtige, der Mächtige im Kampf. Und im Vers 9 und 10 wird dargestellt, er ist der Herr der Herrscher, der König der Herrlichkeit, der dann Offenbarung alles vollenden wird. Und er als König in Jerusalem auf einem Esel eingezogen ist. So gehen wir nochmal ein Stück weiter nach hinten, nämlich in Offenbarung 19. Da wird noch deutlicher von diesem König der Könige gesprochen. Ich lese Offenbarung 19, 11 bis 17. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Diademe, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Also hier ist der Treue und der Wahrhaftige. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme, alles durchleuchtet, bekleidet mit einem blutgetauchten Gewand. Der Herr Jesus, der für uns das Blut vergossen hat. Sein Name, das Wort Gottes. Ihm ist das Gericht übergeben worden im Vers 14 und 15. Und er ist der König aller Könige. Und er wird einmal das große Mahl mit uns feiern. Im Vers 17. Hier werden nur Menschen sein, die wissen, ich kann nur gerettet werden durch des Lammes Blut. Nur ihm, dem Herrn Jesus, gilt die Ehre. Und nur wenn wir durch Jesu Blut ein reines Herz haben, sind wir gerecht vor Gott. Das reine Herz ist sicherlich auch, und das war ja auch vorher in diesen Versen auch deutlich, ein Sinnbild für die persönliche Heiligung. Natürlich sollten wir immer wieder auch in der persönlichen Heiligung vorwärts gehen und uns von der Welt unbefleckt halten, wie wir es auch vorher gelesen haben. Aber eigentlich ist es ein klarer Hinweis, dass wir nur in Christus ein reines und unbeflecktes Herz haben. Ich habe übrigens mein Herz mitgebracht. Habt ihr auch so ein weißes Herz? Habt ihr das? Wer hat auch so ein weißes Herz? Machen wir mal Bibelstunde. Der Manfred hat kein weißes Herz. Und ich auch nicht, weil, da ist mir gerade was eingefallen. Gestern habe ich einen unreinen Gedanken gehabt. Und ja, zu meiner Frau war ich auch nicht immer ganz gut die Woche. Und die Erbsünde ist ja auch noch da. Jetzt schaut der Armin schon immer so gut aus, gell? Da könnt ihr uns noch viele Sachen weitergeben. Aber warum bin ich rein? Weil da jemand von außen kommt, nämlich der Herr Jesus, der reinen Herzens ist. Und rein bin ich, wenn ich, ein bisschen zittrig, gell? Weil ich in Christus bin. Ich bin in Christus gerecht. Finde ich ein ganz gutes Bild. Aus uns heraus werden wir nie gerecht sein vor Gott, nur in Christus Jesus. Gott sieht uns heilig in Christus. Und dafür bin ich sehr dankbar. Wir müssen und dürfen die ganzen Dinge hier tun, die wir auch in den Seligpreisungen hier behandeln. Aber nur aus einem dankbaren Herz heraus, in Christus. ob wir nach der Gerechtigkeit hungern oder dürsten. Wir machen es, weil wir in ihm gerecht sind. Barmherzig sind wir deswegen, weil er barmherzig war zu uns. Sanftmütig sind wir, weil er unser Heil ist und weil wir uns nichts einzubilden haben auf das, dass wir seine Kinder sind. Es ist reinste Gnade. Ein reines Herz, weil wir in Christus sind. Ist der Willi auch da? Nee, nicht, gell? Hat jemand eine gute Stimme, eine laute Stimme? Der Willi, da weiß ich es jetzt sicher. Der könnte mal Kolosser 1, 21 bis 23 vorlesen. Wenn jemand, der eine laute Stimme hat, bitte. Kolosser 1, 21 bis 23. Wer traut sich? Niemand? Also, ich lese selber vor. Dann hört man es auch durch das Ding dann. Das ist das Gerät hier. Also, Vers 21. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Die Bedingung ist, gibt's nämlich auch, das lesen wir gerade noch kurz weiter, sofern ihr im Glauben gegründet seid. Okay, das ist natürlich die Bedingung. Und das ist letztendlich die Botschaft auch über diese Bergpredigt. Das zu leben, weil wir vor Gott gerecht geworden sind. Und dankbar, das zu leben, was hier gesagt wird. Der Schlussgedanke. Das Leben ist nicht immer einfach. Und als Christ in dieser gottfremden Welt zu leben, ist erst recht nicht einfach. Aber dennoch steht hier neunmal glückselig oder glücklich oder selig. Und wenn es äußerlich vielleicht nicht gut aussieht, haben wir doch die Verheißung, Gott will uns schon in diesem Leben glücklich sehen. Aber die Vollendung des Glücks wird letztendlich dann einmal beim Herrn sein. In allem sollen wir die Barmherzigkeit Gottes im Blick haben, wie es auch in dem schönen Lied von Philipp Friedrich Hiller heißt. Ich habe vorher schon was vorgelesen. Da steht zum Beispiel in der zweiten Strophe, das hat mich echt bewegt wieder neu. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Und dann heißt es fast in jeder Strophe, und rühme die Barmherzigkeit. Und rühme die Barmherzigkeit. Das ist eigentlich die Grundlage für alle neun Punkte der Seligpreisung. Dass wir seine Barmherzigkeit, die wir unverdient empfangen haben, im Blick haben. Ich möchte zum Schluss jetzt noch zwei Verse vorlesen aus Offenbarung. Für Menschen, die schwer durch dieses Leben gehen, besonders Geschwister, die in Verfolgung leben, die Nachteile haben und ja, in Leid, durch Leid geplagt sind. Einmal wird Folgendes passieren, nämlich in Offenbarung 7, Vers 16 und 17. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten, noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut, Klimawandel. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Amen. Ich möchte nur beten mit uns. Können wir bitte dazu aufstehen? Danke. Danke, Herr Jesus, dass du uns lieb hast und dass du deine Liebe bewiesen hast am Kreuz von Golgatha, dass du uns Barmherzigkeit zuteil werden hast lassen. Und dadurch können wir auch Barmherzigkeit weitergeben an Menschen. Und ja, wir danken dir ganz herzlich für das, dass du einmal auch uns entgegentreten wirst, wenn wir in die Ewigkeit kommen, wenn wir vielleicht oder wenn viele Menschen vielleicht auf dieser Erde gehungert haben, durstig waren, viel geweint haben, Leid erfahren haben. Du wirst uns mit offenen Armen annehmen und die Tränen abtrocknen. Das ist so tröstlich und wir danken dir, dass dieses Wort so klar auch in deinem Wort steht und dass wir das auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wir danken dir ganz herzlich dafür und wollen dir jetzt auch danken und dich preisen und dich hoch erheben, weil wir aus Gnaden errettet sind und weil wir ja deine Gnade erfahren haben. Danke, Herr Jesus, für das, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist und unsere Schuld bezahlt hast und gesagt hast, Herr, du bist mein Kind. Danke dafür, möchte ich herzlich loben und dich preisen. Amen.